Ich möchte da die große amerikanische Philosophin Britney Spears zitieren. Ich bin für die Todesstrafe. Wer schreckliche Dinge getan hat, muss diese Strafe bekommen. So lernt er seine Lektion für das nächste Mal. Zitat Ende.
Yeah. 1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, welcome to the world of crime and the Bratwurst and the Baklava Trift. My name is Özcan Kosa, and we're really happy to get him here. Ladies and gentlemen, make some noise for Philipp Pleiter! Yeah!
Das ist auf jeden Fall, okay, das ist.
Warte, es geht noch weiter, Basti. Es geht noch weiter. Smooth Criminal.
Ja, dann mach weiter.
Come on to the Rando, what a Kendo, what a Kendo. What a smooth criminal. Hey, Philipp, herzlich willkommen, mein Lieber. Wir sind wirklich froh, dass du dich heute mega glücklich, unglaublich überwältigst. The man of the crime. Wie geht's dir, mein Freund?
Halt die Schnauze jetzt schon.
Lass doch mal.
Mir geht's super. Ich mag das auch immer, wenn man hier mit dem...
kurz einführen, wer unser Gast heute ist. Das stimmt. Kann man doch so nicht machen. Du kannst doch nicht Smooth Criminal
singen. Und welchen Nachnamen
und
er hat.
Hallo Philipp, wie geht's dir?
Warum?
Also bis eben wusstest du...
Ja, soll ich?
Wir waren uns beide nicht sicher, wie mit Nachnamen heißt. Es ist unser gemeinsamer Kollege Philipp Pleiter, der einen der, wenn nicht sogar den erfolgreichsten deutschen Crime-Podcast Verbrechen von nebenan betreibt, den ich übrigens leidenschaftlich gerne höre, obwohl ich eben auch immer noch dachte, du heißt Philipp Pleitner. Egal. Ich habe mindestens 70% deiner Folgen gehört. Ich höre immer sehr gerne zu. Ich sollte ja auch schon mal zu Gast sein. Bisher hat sich das noch nicht ergeben. Aber ich lese mich noch in gute alte Agatha Christie-Romane ein, damit ich auch ein bisschen was zu erzählen habe. Hallo Philipp, willkommen. Schön, dass du heute unser Gast bist.
Hallo Basti, hallo Özcan, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Ihr seid ja sozusagen ja die Toto und Harry der deutschen Podcast-Unterhaltung. Ich weiß nur noch nicht, wer ist.
Absolut, absolut. Philipp, also guck mal, das ist halt bei Basti ist das so typisch, dass du dich auf das, was du machst, reduzierst. Aber ich habe dich als Mensch angekündigt, verstehst du?
Ja, also Menschlichkeit ist mir auch sehr wichtig. Also Menschlichkeit, da geht es ja am Ende des Tages immer drum.
Jetzt. Am Ende Wichtigkeit, Philipp, Menschlichkeit sehr wichtig. Ich würde sagen, ich bin Toto. Nee, ich bin Harry. Ich bin der niedriger im Dienstgrad ist, weil ich kleinere Hallen spiele. Aber eigentlich bin ich der von den beiden, der ein bisschen mehr Plan hat, weißt du? Weil Toto war ja immer, welcher von den beiden war der Größere? Ich glaube, es war Harry.
Ich glaube,
Toto
Harry
war immer
der Größere,
dieser etwas Schweinische, der so dumm guckte immer, der eigentlich keine Ahnung hatte, der dann immer so kluge Sätze sagte wie, sie wissen schon, dass sie ihren Partner nicht abstechen dürfen. Da befinden wir uns bei Ötze.
Ja, genau. Und ich bin derjenige, der so einen Scheiß einfach nicht anguckt und weder weiß, wer Toto oder wer Harry ist.
Wirklich
was?
Nicht?
Du kennst diese beiden Größen deutscher Reality-Unterhaltung, Toto und Harry nicht? Die Cops aus Bochum?
Ja, Digga, ich hab's vielleicht mal irgendwann durchgeswitcht und, aber ich guck mir das doch nicht an, Alter.
Genies, es war wundervoll. Du musst dir vorstellen, Bochum, die so ziemlich tristeste Stadt direkt nach meiner Heimatstadt Gelsenkirchen. Da sitzt so ein Typ, der seit 20 Jahren nicht aufgestanden ist in der Leitzentrale, in so einer, wirklich in der tristen Polizeiräumen, die du dir vorstellen kannst. Sagt dann immer, Einsatz für Toto und Harry.
Das wäre mein Job dann.
Gewalt in der Detmolder Straße. Das wäre was für dich. Ja, und dann so in der Detmolder Straße. Und dann fahren da diese beiden Hongos hin, die irgendwie so mittlere Polizeikommissare sind. Und führen ganz, ganz unangenehme Gespräche mit was denn? Ich habe das immer sehr gerne geguckt.
Digga, gibt's wir nehmen jetzt schon noch? Seit 6 Minuten auf und du hast unseren Gast nicht mal 15 Sekunden reden lassen. Philipp.
Ja. Das kenne ich von Basti nicht anders.
Ihr zwei kennt euch aber auch privat, oder?
Auch privat, auch untenrum.
Auch untenrum?
Auch untenrum.
Ja.
Auch untenrum. So wie Toto und Harry.
Aber jetzt.
Nein, wir kennen uns einfach. Wir haben gemeinsame Freunde und Bekannte. Und ich, ja, das war übrigens kein Arsch gekriegt. Ich höre wirklich Verbrechen von nebenan. Das ist der einzige Crime-Podcast, den ich höre. Nicht nur, weil du so eine wahnsinnig angenehme Stimme hast, sondern weil die Herangehensweise, wie du Kriminalfälle nacherzählst, einfach immer sehr gut ist. Und weil ich auch zwei der Kriminalfälle schon persönlich kennengelernt habe in meiner Funktion als Gefängnispsychologe, wo ich mal gearbeitet habe.
Ja, genau.
Darfst du denn sagen, welche das waren? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, das darf ich leider nicht sagen. Aber es waren natürlich immer Gewaltdelikte, sexuelle Gewaltdelikte. Und ja, das war schon, ich konnte vieles von dem nachempfinden, weil ich die betreffenden Personen ja auch kennengelernt habe. Und weil ich oft so, wie alle anderen Podcast-Hörer, auch Podcasts wirklich so bei meinem Tagesbetrieb, wenn ich abspüle oder so höre, und dann oft so hellhörig wurde, wenn ihr über Fälle redete, wo es bei mir klingelte und wo mhm. ich mich dann selber erinnerte. Und dann oft so Sachen vorkamen, wo du erzählst ja oft die Geschichte der Straftäter nach, wie das dazu führte, ja. was der, ne, also was schon in der Kindheit begann. Und da ich die Ermittlungsakten lesen durfte, das sind immer diese roten Akten, die man vielleicht aus Gerichtsprozessen kennt, wo der gesamte Fall plus die Vita des Straftäters aufgeführt ist, konnte ich das immer echt gut nachvollziehen. Und wo ich dann auch oft dachte, so, das habe ich komischerweise gestern auch schon mal in der Situation erzählt, man kann zwar die Tat nicht verstehen, man kann aber bei manchen Menschen nachvollziehen, dass aus ihrem Leben das geworden ist, was passiert ist.
Absolut. Also ja, Leon hat das mal ganz schön in irgendeiner Folge mit mir auf den Punkt gebracht, also Leon W. Punkt, wo er meinte, es geht um das Verstehen und nicht unbedingt ums Verständnis, weil das zwei unterschiedliche Sachen sind. Und letzten Endes, klar, die Entscheidung, Scheiße zu machen, die machst du immer noch selber, die triffst du immer noch selber. Mhm. Aber Umstände sind schon sehr wichtig. Und das finde ich auch so spannend, weil manchmal gibt es so ganz kleine Weggabelungen im Leben. Wenn man da falsch abbiegt, dann landet man vielleicht nachher im Knast.
Ja, ich habe viele davon durchgemacht, deswegen wird mich mal einfach die andere Seite interessieren. Woher kommt erstmal, würde ich echt mal wirklich gern wissen, Philipp, woher kommt deine Faszination für Verbrechen?
Boah, schwierige Frage. Also ich glaube, dass jeder so ein bisschen diese Faszination hat oder die meisten Menschen zumindest. Und bei mir war das immer schon so. Also ich glaube, das hat angefangen mit Normal-Crime. Ich glaube, so damit die ersten Bücher, die ich mir damals bei mir auf dem Dorf in der Pfarrbibliothek ausgeliehen habe, waren 3 Fragezeichen. Mhm. Und das fand ich schon spannend und überhaupt Verbrechen und so. Und dann später in meiner Arbeit beim Radio, wenn es irgendwo einen Prozess gab, bei uns in der Nähe, wo es hieß, wer will da hinfahren, dann war ich immer der Erste, der gesagt hat, bitte ich. Ich weiß nicht, also es hat mich immer schon interessiert, auch wirklich zu erfahren, warum das passiert ist, was das für Leute sind und so weiter. Und das hat sich so irgendwie durch mein ganzes Leben gezogen. Und dann habe ich immer gedacht, mach ich doch mal einen Podcast darüber.
Ich finde erstmal sehr cool, dass du auch so meinen Lebensweg in einigen Folgen wiedergibst. Ja, ja.
Er beschäftigt sich nicht mit Kleinkriminellen, die einen Kiosk ausgeraubt haben. Er beschäftigt sich mit richtigen Kriminellen. Und was war für dich, also ich habe wirklich viele Folgen gehört, und was war für dich die eindrücklichste, die nachgewirkt hat? Also ich erinnere mich an eine, die ich letztens gehört habe, über eine Mutter, die unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt. Für die es nicht kennen, das ist ein Syndrom, wo Menschen ihren Kindern Krankheiten antun, andichten, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sie hatte, glaube ich, 3 oder 4 Kinder, die alle auffällig waren in der Schule und die alle verschiedene, sehr ungewöhnliche, schwer diagnostizierbare Krankheiten hatten, die immer weiter auch progredient waren. Also diese Kinder kamen erst auf Krücken, dann kamen sie auf einmal im Rollstuhl und es wurde immer schlimmer. Und immer wenn das aufflog oder wenn ein Lehrer das angezweifelt hat, hat diese Mutter entweder die Schule gewechselt oder so viel Druck auf die Schule ausgeübt mit dem Thema Inklusion, ne? Ihr wollt meine Kinder ausschließen, weil die ja krank sind. Und es hat insgesamt, glaube ich, irgendwie 15 Jahre gedauert, bevor das aufgedeckt wurde. Und bis heute ist es so, dass diese Kinder, einige, die wurden ja so gesehen von ihr in Anführungsstrichen befreit von dieser Mutter. Dass es aber immer noch so ist, dass die älteste Tochter, obwohl die Beweise 100% vorliegen, dass keines der Kinder je erkrankt war und diese Mutter ihnen Kindern das eingeredet hat, trotzdem noch zu ihrer Mutter hält. Und das war einer der Fälle, wo ich wirklich in meiner Küche stand und dachte, wow, das ist so bedrückend. Ne? Das ist fast wie Mord, weil du zerstörst das Leben von mehreren Menschen vom Kern an.
Total. Und das Schlimme ist eben, dass die Kinder teilweise bis heute glauben, dass sie krank sind, weil wem vertraust du mehr als deiner Mutter, ne? Also wer bestimmt dein Leben, wer gibt dir das Urvertrauen, das ist deine Mutter. Und wenn deine Mutter dir dein Leben lang erzählt, dass du schwer krank bist, dann können dir 1000 Ärzte sagen, das stimmt aber nicht. Am Ende glaubst du der Mutter. Und das hat mich auch mitgenommen. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so einen Fall aussuchen würde, wäre das wahrscheinlich der Fall Frauke Liebs. Ist ja auch ein sehr bekannter Kriminalfall aus dem Jahr 2006 aus Paderborn, wo eine junge Frau auf dem Rückweg von der Kneipe spurlos verschwindet. Mitten in einer total belebten Stadt, es ist Fußball-WM, die Leute sind beim Public Viewing, die sind unterwegs und die ist einfach weg. Und keiner bekommt mit, wie sie verschwunden ist. Okay. Und jetzt beginnt das Seltsame. Sie schreibt ihren Eltern und ihrem Ex-Freund SMS und ruft auch bei denen an, fast 2 Wochen lang, meldet sich immer wieder und sagt, ich komme nach Hause, macht euch keine Sorgen, ich komme nach Hause, wirkt aber auch sehr abwesend in diesen Telefonaten und dann meldet sie sich nicht mehr. Und monatelang hört man nichts von ihr und dann findet man ein halbes Jahr später ihre Leiche. Und man weiß halt mittlerweile, dass ihr Entführer sie an diesem Abend gecasht hat und sie die ganze Zeit hat zu Hause anrufen lassen. Und da geht natürlich das Kopfkino los. Warum hat er das gemacht? Auch scheinbar, wie man nachher wusste, von den Telefondaten von immer unterschiedlichen Orten. Das heißt, er muss mit ihr durch die Gegend gefahren sein, hat sie dann abends irgendwie zu Hause anrufen lassen, ist dann wieder weitergefahren, am nächsten Abend wieder von einem anderen Ort. Und man weiß jetzt, dass sie ermordet wurde, aber sonst weiß man im Prinzip nichts. Und die Mutter ist immer noch...
Bis heute ist es ungeklärt.
Es ist bis heute ungeklärt. Und ich hatte auch im Podcast ein Interview mit der Mutter von ihr, die immer noch dafür kämpft, dass das aufgeklärt wird und natürlich furchtbar darunter leidet, dass sie nicht weiß, ob ihre Tochter leiden musste, wie ihre Tochter zu Tode gekommen ist, wer ihr das angetan hat. Und das ist das, was man ganz oft bei so Kriminalfällen vergisst, dass das viel mehr Opfer fordert als das eigentliche Opfer, weil da Familien teilweise auf Generationen zerstört werden, weil du das ja auch immer noch weitergibst. Ne? Also eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, wird dann ihre anderen Kinder eine Grundangst wahrscheinlich weitergeben, die vielleicht wieder an ihre Kinder übertragen. Also da gibt's meistens eben viel mehr Opfer, als man sieht in den Opferfamilien, aber auch bei den Tätern. Wenn jetzt rauskommt, dein Bruder war ein Serienkiller zum Beispiel, dann ist das natürlich auch nicht einfach für die Familie. Also da hängen immer viel mehr Leute drin, als man denkt. Und eben weil das so ungeklärt ist, beschäftigt mich der Fall tatsächlich bis heute noch.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann so, dass du Fälle auch dann selbst recherchierst, auch dann dich nochmal hinsetzt und vielleicht ist... Ja, dir Punkte auffallen, die vielleicht zuvor keinem aufgefallen sind? Oder gibt's da so Momente, wo du denkst so, komisch, das verstehe ich jetzt nicht, warum haben die das nicht gemacht? Oder warum haben die nicht in diese Richtung fahndet?
Ja, also ich maße mir jetzt nicht an, dass ich ein besserer Ermittler bin als die Polizei. Also das sind schon Leute, die meistens ihren Job ziemlich gut verstehen. Und klar ist es so, wenn du dir Fälle im Nachhinein anguckst, die dann aufgeklärt sind, dann springen dir die Ermittlungsfehler sozusagen ins Gesicht und du denkst, wie kann man nur so dämlich sein? Aber das ist ja der sogenannte Rückschaufehler, das wird Basti ja auch kennen, dass im Nachhinein das dann alles irgendwie Sinn ergibt, in dem Moment aber vielleicht nicht. Mhm. Also da darf man, glaube ich, nicht zu hart mit denjenigen ins Gericht gehen, die da Fehler gemacht haben, aber teilweise ist es halt schon hanebüchen. Also ich hatte auch mal einen Fall, wo ein Familienvater verschwunden ist und im Dorf war klar, oder so war die Erzählung, so waren die Gerüchte, die Familie hat den umgebracht. Und die Familie waren halt alles Leute, die nicht besonders intelligent waren, also so IQ von 50, 60 rum, das ist so knapp an einer geistigen Behinderung. Ne? Und den haben die Polizisten im Prinzip eingeredet, ihr habt doch den Papa umgebracht. Hier war das doch, hier habt ihr den doch geschlagen. Und die haben die stundenlang bearbeitet, bis die irgendwann zugegeben haben, ja, es war so, aber halt immer mit suggestiven Fragen. Und Jahre später ist dann die Leiche des Vaters im Auto aufgetaucht. Der ist nämlich einfach besoffen mit seinem Auto in den Fluss gefahren.
Oh, shit.
Und dieses Phänomen, dass Menschen Dinge zugeben, die sie nie getan haben, ist ja wirklich häufig. In Deutschland haben wir ja ein paar Regularien, die versuchen, das zu verhindern.
Ja.
Nämlich, dass man zumindest bei Ermittlungen oder bei Verhören nicht offensiv lügen darf. In den USA zum Beispiel ist es ja noch anders.
Ja.
Da darfst du Leuten ja ganz bewusst sagen, hör mal, wir haben deinen Komplizen, der sitzt nebenan und der hat gesagt, du bist es. Und diese Art des, in Anführungszeichen, Kreuzverhörs, die da gehalten wird, führt ganz oft dazu, und dann der psychologische Druck, dass Menschen zusagen. Es gibt eine Serie bei Netflix, die sehr viele, die jetzt zuhören, gesehen haben werden, Making a Murderer.
Ja.
Wovon besonders die erste Staffel sehr empfehlenswert ist. Da geht es um einen Schrottplatzbesitzer, dem vorgeworfen wird, dass er eine junge Reporterin, die einen Bericht über diesen Schrottplatz drehen sollte, ermordet hat. Mhm. Und der sitzt bis heute im Gefängnis. Es gibt sehr viele Beweise dafür, dass er es nicht war. Und noch schlimmer, sein Cousin, der geistig minder bemittelt ist, sitzt auch im Gefängnis. Der war zu den Ermittlungszeiten 16 Jahre alt und es gibt die Videos davon, wie, und mittlerweile ist er befreit worden, gibt es Ermittlungen, der sitzt dort in diesem Verhörraum, wird befragt über Stunden und der Junge ist geistig gar nicht in der Lage zu verstehen, worum es überhaupt geht. Und irgendwann wird ihm dann gesagt, er sagt, er möchte nach Hause, er möchte Wrestling gucken zu Hause. Und dann sagen die, wenn du jetzt das zugibst, dann darfst du nach Hause Wrestling gucken. Und dann gibt er das zu und wird zu lebenslänglich verurteilt. Und du denkst so, dieses Justizsystem ist wirklich durchtrieben daneben. Und es gibt ja, Crime ist ja ein sehr breites Thema, das jetzt, ich habe vor ein paar Tagen eine Doku auf RTL Plus gesehen, Tödliche Liebe, finde den Namen dämlich, über einen Mord in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, wo eine junge Frau von ihrem Partner ermordet wurde und auch die Polizei ganz lange Zeit nach der Empfindung der Familie nichts getan hat. Und das ist ja, glaube ich, nichts getan ist der falsche Begriff, aber auf Hinweise, die deutlich da waren, nicht eingegangen ist. Und das ist was, was sich auch durch die Geschichten, die du erzählst, ganz oft durchzieht, finde ich. Dass da viel Frustration bei den Opferfamilien ist. Viel Frustration, dass man das Gefühl hat, ähnlich wie bei allen anderen behördlichen Dingen im Leben, entweder du hast Glück, dass du jemanden hast, der sich reinhängt, oder du hast jemanden, der einen Ordner auf und einen Ordner zumacht.
Ja, ich glaube, da sind wir in Deutschland eben noch nicht so weit, wie wir sein könnten, weil oft die Betreuung, auch wenn du jetzt nicht einen sehr engagierten Polizist oder eine sehr engagierte Polizistin hast, in dem Moment, wo das Verbrechen aufgeklärt ist, dann auch endet, ne? Und die Leute sind ja damit nicht fertig. Also da wird's ja noch viel schlimmer. Dann kommt vielleicht ein Prozess, dann musst du damit leben, dass irgendwie ein Mensch, den du liebst, nicht mehr da ist und so. Das sind alles Sachen, womit man Leute eigentlich nicht alleine lassen darf. Aber zum Glück gibt's eben Organisationen wie den Weißen Ring, die sich um sowas kümmern.
Wird im Fall Frauke Liebs noch ermittelt oder sind die Ermittlungen dort abgeschlossen?
Die Ermittlungen sind abgeschlossen. Die Mutter hat jetzt letztes Jahr nochmal einen Versuch gestartet und ist an die Öffentlichkeit gegangen. Also Teile der Familie von Frauke haben halt Interviews gegeben für eine Dokumentation von RTL Plus und Stern Crime in der Hoffnung, dass sich derjenige nochmal meldet, weil man davon ausgeht, dass es vielleicht einen Mitwisser gibt, der jetzt mittlerweile straffrei davonkommen würde. Es ist auch eine hohe Belohnung ausgesetzt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da nochmal was passiert, weil derjenige, der das getan hat, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es ein Mann war, hat sich ja so geschickt angestellt, das ist alles so durchorganisiert, hat keine Spuren hinterlassen. Warum sollte der sich jetzt melden und sagen, ach so, ich war's?
Ja, ich glaube, was halt oft für Zuhörer oder wenn man so by the way irgendwo mitbekommt, jemand ist verschwunden, jemand wurde ermordet, finde ich so ein bisschen strange. Also ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass man das hört und das einfach nur eine Nachricht ist. Aber so wie du gesagt hast, wie viele Menschen sind von dieser Geschichte eigentlich betroffen? Der Vater, die Mutter, der Bruder, der Partner, die auf und ablaufen, jeden Tag Zettel verteilen, diese Ungewissheit, nicht wissen, was passiert ist. Und auch wenn die es dann wissen, was das mit denen macht, so wie du gesagt hast, was sich das dann auf Generationen ausüben kann, diese Ängste, die man dann halt aufgebaut hat, auch die Menschen, die dann noch da sind, dass man denen dann rät, geh nicht dorthin, mach das nicht. Du weißt, was uns passiert.
Das ist ein Trauma für die ganze Familie. Absolut. Ne? Für die Menschen im Umfeld komplett.
Ja, weil das so weit weg ist von uns. Also immer, wenn man selbst betroffen ist, also ich habe es jetzt gemerkt, früher war für mich Krebs, jetzt ganz kurz ein Schwenker, war einfach, das war eine Krankheit, man hat es von anderen Leuten gehört, aber wenn man das, sowas selber durchlebt in der Familie, weiß man, was das mit einem macht. Dafür gibt es aber keinen Verantwortlichen bei einer Krankheit. Ja. Also es gibt dann keinen Verantwortlichen. Aber ich denke mir, wie schlimm muss das sein, wenn du dir denkst und dann noch dieses Gefühl hast, man hätte es verhindern können. Oder hätten wir doch vielleicht das gemacht, dann hätten wir vielleicht den Täter doch noch bekommen, als die Anrufe kamen. Oder weißt du, dass man selbst noch Schuld bei sich sucht. Wie ist das eigentlich für dich? Schaffst du es da so eine Distanz zu wahren, also von diesen Geschehnissen, oder nimmt dich das persönlich auch sehr mit?
Also natürlich nimmt mich das mit, aber ich glaube, ich darf es nicht zu sehr an mich ranlassen. Und ich habe ja schon vorher lange als Journalist gearbeitet. Und wenn du tagtäglich mit sowas zu tun hast und du würdest alles mit nach Hause nehmen, dann ist, glaube ich, irgendwann ungesund. Aber ich bin ja auch kein Eisblock, ne? Also wenn jetzt, ich hatte zum Beispiel eine Folge gemacht mit einer jungen Frau, deren Oma ermordet wurde. Also die ist bei einem Raubmord erschlagen worden mit dem Hammer. Und die hat mir halt ihre Geschichte ihrer Oma erzählt und ihrer Familie und was das mit der Familie gemacht hat. Und wenn die da vor dir sitzt und ringt mit den Worten und die Tränen kommen, dann kann ich ja auch nicht sagen, schönes Wetter heute. Also natürlich geht mir das nah, aber ja. In dem Moment versuche ich meinen Job zu machen und zu Hause versuche ich das nicht mit zu nehmen, weil ich glaube, irgendwann wird mein Freund mir auch den Vogel zeigen, wenn ich dem jeden Abend irgendwas von Mord und Totschlag erzähle. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir da noch ein bisschen andere Themen zu Hause haben. Also das ist Job und das andere ist mein Privatleben. Ich versuche es zu trennen.
Ja.
Das war mein Grund, warum ich nicht im Gefängnis arbeiten konnte, Walter, weil ich die Dinge, die ich dort gesehen und erlebt habe vor Ort, einfach mit nach Hause genommen habe. Und die Menschen, die dort lange arbeiten, wie meine Chefin, die da seit 20 Jahren ist, und die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, das waren alles Charaktere, die sagten, ich kann damit abschließen. Sobald ich die Tür hinter mir zuschließe in meinem Büro in der Anstalt, dann schließe ich auch meine Persönlichkeit davon ab. Und ich gehörte zu den Menschen, die das nicht konnten. Ich habe abends im Bett neben meiner Frau gelegen und habe ihr von diesem Mörder erzählt oder von diesem Serienmörder oder von diesem Vergewaltiger. Und ich habe, ich weiß noch genau, wie ich mit einem Vergewaltiger zusammensaß, einem Serienvergewaltiger, der über 140 Frauen vergewaltigt hat. Und der mir genau erzählte, wie der Ablauf war, ne? Also was er genau getan hat, wie er jemanden herausfand, der sein neuestes Opfer sein sollte, ne? Und was die Charakteristika waren, an denen er das festgemacht hat. Zum Beispiel war super wichtig eine Erdgeschosswohnung und zu der Zeit lebten wir im Erdgeschoss.
Oh.
Und ich bin an dem Tag mit 160 Sachen nach Hause gefahren, was natürlich, erstens war der Mann eingesperrt, ich hatte gerade noch mit ihm gesprochen und natürlich war die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt meine Frau, die alleine zu Hause war, Opfer eines Verbrechens wird, gleich null.
Ja.
Aber allein der Gedanke, er erzählt mir davon, dass er nur in Erdgeschosswohnungen eingestiegen ist, aus verschiedenen Gründen, weil Flucht viel einfacher, Einsehbarkeit etc., das hat dazu geführt, dass ich es auf mein Leben anwenden konnte und hat dazu geführt, dass ich die Distanz, die ich dazu hatte, verloren habe. Und das hat mich wahnsinnig belastet und ich konnte das einfach nicht weitermachen. Ich hätte das mit mir getragen.
Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt, also das rein das Thematische mitnehmen. Der andere Punkt, den ihr ja wahrscheinlich auch beide habt, ist, wir machen ja alle einen Job, den wir lieben. Es ist ja mehr als ein Job, das, was ihr macht, das, was ich mache. Das ist ja eine Leidenschaft, die erfüllt einen, mal mehr, mal weniger. Aber man darf das machen, was man liebt, was ja was Großartiges ist. Auf der anderen Seite fühlt es sich aber manchmal eben auch nicht an wie Arbeit. Und dann, zumindest mir, fällt es auch schwer, mal einen Schlussstrich zu ziehen. Also ich habe jetzt gerade wieder beim Mittagessen irgendwie einen drüber gekriegt, weil es hieß ja, warum guckst du schon wieder auf dein Handy? Und ich habe gesagt, ja, aber ich muss doch gerade noch diese E-Mail und so. Und dann, nee, warum musst du das jetzt? Jetzt sitzen wir zusammen so. Das ist das, was mir echt schwer fällt, immer noch.
Das ist selbst heute, also in unserem Job als Comedian, ich glaube, da kann ich für Ötze auch, der sieht das genauso. Unser Job endet nie. Ne? Ja. Aber es ist ein Job, das, was ich im Gefängnis gemacht habe, war sich das Auseinandersetzen mit Katastrophen. Du warst jeden Tag mit menschlichen Katastrophen, mit missbrauchten Kindern, mit Missbrauchern etc. Konfrontiert, mit Bildern davon. Und das, egal, ob du es abschließt oder nicht, irgendwo bleibt es bei dir. Und bei dem, was wir jetzt machen, Menschen zum Lachen bringen, zu unterhalten. Also ich hatte gestern Abend zum Beispiel eine Show, die einfach toll war, die ich heute noch mit mir trage. Wobei natürlich, genauso wie bei dir, der Job endet nie, ist da. Also ich gucke auch jeden Tag auf mein Handy in Situationen, in denen ich nicht drauf gucken sollte. Während ich mit meiner Frau einen Film gucke, während ich auf Toilette sitze, weil es ist halt kein Job, der 9-to-5 ist. Und das empfinde ich oft als Segen, weil auf der einen Seite ist es wunderschön, unseren Beruf zu haben. Auf der anderen Seite habe ich mal gesagt, der schönste Job, den ich je hatte, war Kellner. Weil da hast du morgens den Laden aufgeschlossen und abends den Laden abgeschlossen und dann war es vorbei. Und das war irgendwie, es war wie so ein, jeden Tag endet alles und am nächsten Tag beginnt es von neuem. Und jetzt bei Comedy-Programmen oder bei Büchern oder Fernsehen oder sonst was, es endet nie.
Ja, das stimmt. Weil du denkst ja jetzt schon an das Nächste, was du danach machen willst und so, ne?
Genau. Und das empfinde ich oft als belastend. Wie ist das bei dir, Ötze?
Du, ich sag ja, der Vergleich ist halt bei uns, ja, es ist halt anders zu dem, was du machst. Also klar, natürlich haben wir einen Beruf, wir bringen Menschen zum Lachen und Entertainment hat natürlich sehr viel Vor- und auch Nacharbeit, die es mit sich trägt. Ist ja nicht nur das, was du auf der Bühne machst oder dass man Podcast kurz aufnimmt und dann sagt so, jetzt habe ich einen ganzen Tag frei. Natürlich, Gott sei Dank, andere Menschen, mein Onkel arbeitet auf der Baustelle. Wenn ich das dem erzählen würde, würde er sagen so, ach, Özcan, wenn du wüsstest. Aber ich sag ja, die Wahrnehmung von harter Arbeit oder halt auch dieser psychische Druck, den du manchmal hast Und auch mit dem du arbeitest, ist natürlich ein ganz anderer. Und daher auch nochmal Respekt an dich, weil auch das, was sie vorhin gesagt hat, finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt halt einfach Menschen, die können diese Distanz wahren. Also sie können wirklich sagen, das ist mein Beruf, machen auch viele Ärzte. Ich meine, oft sind Ärzte, die hauen dir die Diagnose an deinen Kopf und du denkst dir so, okay, wäre schon cool gewesen, hätten sie es vielleicht ein bisschen empathischer rübergebracht. Aber die denken sich so, hey, Digga, draußen warten halt noch 50 andere. Und dem muss ich jetzt auch noch ein paar Sachen sagen. Und würde ich bei jedem jetzt so mit Zuckerwatte durch die Blume sprechen, das funktioniert halt nicht. Ich muss ehrlich sagen, und daher auch mein Respekt an dich, Philipp, ich schaue auch sehr oft Medical Detectives. Also für mich ist Crime ist eine mega Faszination. Mhm. Ich liebe das. Aber ich schlafe manchmal dabei ein. Und ich merke, dass ich manchmal Albträume bekomme, wenn ich den Fernseher nicht einstelle, dass der halt ausgeht, weil ich das trotzdem noch höre, was da im Hintergrund passiert, dass ich dann Albträume bekomme. Also einmal habe ich echt, ich bin in meinem Traum gerannt und dann kam da halt gerade, ich bin aufgewacht im Schock und dann lief halt im Fernsehen und nach der Verfolgung dieser Frau wurde Steven dann und habe ich gedacht so, boah, krass, Alter. Einfach das, was da gesprochen wurde im Fernsehen, habe ich selbst visualisiert. Und ich glaube, diesen Cut zu machen und zu sagen, okay, weil du bist ja tagtäglich damit beschäftigt. Mhm. Wiederum muss ich auch sagen, was mich fasziniert, ist die Aufklärungsarbeit. Also auch die Forensik, Pathologie, wie weit man inzwischen ist.
Das ist ja unglaublich. Ja, was man heute feststellen kann.
Absolut.
Und früher, selbst vor 40 Jahren konntest du jemanden theoretisch, bevor die DNA-Analyse da war, wenn du irgendjemanden erschlagen hast, den du nicht kanntest und zu dem es keinen direkten Bezug gab und keine Motivation für die Tat, ne, dann war es faktisch unmöglich. Also es gibt einen Grund, warum die Jack the Ripper-Morde, obwohl ganz viele Beweise da waren, nie aufgeklärt wurden, weil halt es gar keine Spurenermittlung gab. Es gab, also ich weiß noch nicht mal, ob's Fingerabdruckkunde zu der Zeit schon gab, 1889. Also ob man sich überhaupt damit beschäftigt hat. Und mittlerweile können wir ja aus einem, noch nicht mal aus einem Spuckefaden, sondern aus einer Hautfaser, aus einer kleinen Schuppe deines Kopfes herauslesen, wer an dem Ort war. Und das ist unfassbar.
Die Luft für die Verbrecher wird dünner, was vielleicht auch gut so ist.
Ja.
Hast du mal im Rahmen deines Podcasts mit einem Verbrecher, mit einem Schwerverbrecher gesprochen? Weil das, muss ich sagen, weiß ich nicht, obwohl ich viele Folgen gehört habe.
Nee, tatsächlich werde ich das ganz oft gefragt und ich finde das schwierig, weil du ja, wenn das jemand ist, oft, das wirst du ja auch festgestellt haben, wenn du mit Tätern zu tun hast, die wenigsten sind ehrlich zu sich selbst. Da stellt sich keiner hin und sagt, ich bin Mörder und ich bin stolz drauf, sondern meistens ist es so, ich wollte das ja gar nicht, ich habe einfach versehentlich geschossen, die Handgranate ist mir aus der Hand gefallen, all diese Sachen oder die Frau, die wollte das ja. Das sind ja alles Sachen, ne, die man irgendwie hört in dieser Arbeit und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn du dann einen Täter interviewst für den Podcast, dann rollst du dem ja den roten Teppich aus, seine Version der Geschichte zu erzählen. Und das fände ich schwierig, weil im Zweifelsfall würde ich immer eher den Opfern zuhören als den Tätern.
Das ist richtig und es besteht eine Gefahr bei manchen Straftätern, die ich getroffen habe, auch, dass sie nicht nur ihre eigene Version erzählen wollen, sondern dass sie vielleicht sogar über die Grausamkeit ihrer Tat sich im Bewusstsein sind, aber es geil finden, davon zu erzählen.
Ja, ja.
Also diese Doku, die ich eben gesehen habe, da bei RTL Plus, Anna S., Tödliche Liebe, dämlicher Titel, aber ist wirklich ganz gut gemacht. Da geht es halt um ein Paar, junger Mann, der war, oder ein 40-jähriger Mann, der schon mal eine Frau ermordet hat, 11 Jahre wegen Totschlags im Gefängnis war, danach auch andere Frauen in seinem Umfeld, Prostituierte und so, aus nicht erklärlichen Gründen gestorben sind, eine durch einen Fenstersturz, eine durch Drogen, wo man natürlich im Nachhinein drauf guckt und sagt, wie kann es sein, dass eigentlich eine Spur des Todes um diesen Mann entstand. Und dann hat er eine junge Frau kennengelernt, irgendwie Anfang 30, und die ist dann auch verschwunden und ermordet worden. Und von ihm offensichtlich. Und er hat der Polizei ab einem bestimmten Zeitpunkt, nachdem er verurteilt wurde, angeboten, er würde der Polizei den Aufenthaltsort oder den Verbleibort der Leiche mitteilen. Seine beiden Bedingungen wäre, er dürfte beim Auffinden dabei sein und bei der Obduktion. Also wenn die Leiche dann obduziert wird. Und relativ schnell war den Polizisten in dem Fall auch klar, dass das ein nekrophiler Sadomist ist, oder Masochist, Sadist ist, Entschuldigung, ein nekrophiler Sadist ist, der sich offensichtlich sexuelle Befriedigung daraus erholt, dass er die Menschen, denen er Leid angetan hat, auch darüber hinaus noch erniedrigt. Und die Polizei hat es abgelehnt, sich von ihm den Verbleibeort der Leiche zeigen zu lassen, weil sie gesagt haben, wir werden ja erpresst dadurch. Mhm. Der will ja etwas von uns, er möchte sich diese Leiche noch mal anschauen, er möchte dabei sein, wenn wir sie obduzieren. Und ich fand es so gruselig und ich fand es so so unmenschlich, dass ich deine Haltung zu sagen, ich höre lieber den Opfern als den Tätern zu, genau richtig finde in dem Fall.
Ja, also ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das mal gelesen habe, aber da ging es am Anfang um einen Täter, der ein Raub oder etwas in die Richtung begangen hat. Und er hat, als er ins Gefängnis kam, er wurde am selben Tag verhaftet und das Erste, was er haben wollte, war die Zeitung am nächsten Tag, ob er dann da drin steht. Also ja. Das war dann für ihn so dieser Hero-Moment, ich bin etwas Besonderes, ich habe etwas gemacht, ich habe es in die Zeitung geschafft. Also glaubt ihr jetzt mal auch so gesamt in die Runde, dass bei vielen Tätern auch der Drang nach Aufmerksamkeit einer der Motivations, klingt jetzt ein bisschen schlimm, sorry, aber also die zu diesem Verbrechen gebracht hat? Also
nicht unbedingt für die Tat, aber für den Umgang danach damit, glaube ich. Also glaub für ich die auch. Tat selbst kannst du ja keine Aufmerksamkeit gebrauchen, weil John Wayne Gacy, der 30 tote Männer unter seiner Veranda hatte, der hat natürlich so lange weitermorden wollen, wie es nur ging. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er demaskiert war, ne? Also man kennt ihn als den Killer-Clown, so, der ist die Vorlage im weitesten Sinne für Stephen Kings S damals gewesen, da hat S drauf aufgebaut, also Clowns als Angstfigur, hat er wahnsinnig gerne Auskunft über seine Taten gegeben und auch sehr detailliert, weil er es genossen hat, das alles wieder aufleben zu lassen und dass auch andere Menschen, also er eigentlich am Ende ein Narzisst, ne, der gerne davon erzählen wollte.
Ja.
Und ich glaube schon, dass viele, also nicht alle Straftäter, die ich getroffen habe, aber einige, die ich getroffen habe, durchaus Genuss daraus, aus der, weil wenn du eingesperrt bist und du weißt, du kommst nie wieder raus und deine sexuelle Motivation zum Beispiel für die Tat war wirklich, dass du auf Gewalt etc. an der anderen Person stehst oder vielleicht sogar an Sex mit Leichen, dann weißt du, dass du das in dem Umfeld, in dem du jetzt bist, nie wieder haben wirst. Du wirst nie wieder Zugang zu Medien haben, es gibt kein Internet im Gefängnis.
Ja.
Du wirst nie wieder Zugang zu etwas haben, wo du das nochmal erleben kannst, was dich persönlich in Anführungszeichen geil macht. Und dann ist der einzige Zugang, den du vielleicht noch hast, zu sagen, hey, lieber Ermittler, ich sag euch aber das und das und das noch, wenn ihr mir das und das dafür gibt.
Ja.
Und das ist wirklich nicht, ich glaube, es kommt sogar in Schweigen der Lämmer vor, wo Hannibal Lecter auch gerne Informationen, also das ist ja eine rein fiktive Figur, aber da kommt auch die Szene vor, wo er von Clarence Starling Informationen über seine Taten haben möchte, weil er sie genießt, sich daran zu erinnern. Und weil er in dieser Deprivationszelle ist, in der nichts mehr drin ist.
Ja, ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass die meisten Straftäter jetzt nicht Hannibal Lecter sind, also nicht übermäßig intelligente Super-Psychokiller, sondern oft sind das einfach arme Würste, ne, die in ihrem Leben viele Sachen nicht erreicht haben, die sie vielleicht erreichen wollten. Und da haben sie halt einmal die Möglichkeit, berühmt zu sein und sei es nur dafür, dass sie vielleicht Menschen umgebracht haben oder Banken überfallen haben. Deswegen, das sind schon oft wirklich Würstchen, die Leute. Das muss man leider so sagen.
Ja, also ich muss aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch eine Form der Anerkennung, wenn du ein Verbrechen begehst. Also zum Beispiel da, wo ich jetzt herkomme, wenn du da halt was gemacht hast, dann haben das halt die anderen abgefeiert. Die haben dann gesagt so, ah krass, ihr habt was geklaut, ah hier, ey cool, ah ihr habt das gemacht, ah cool. Also das war dann auch immer, dass du vielleicht in deinem sozialen Umfeld einen gewissen Status erreichen wolltest oder zumindest eine Form von Anerkennung, weil du hast dich halt mit diesen Leuten umgeben. Und denen ihre Meinung war dir wichtig.
Weil du jetzt nicht von Gewaltstraftaten, also
sprichst. Nein, natürlich, jetzt Diebstahl, genau.
Bagatell,
ja. Genau. Aber ich denke, da sieht man einfach mal, welche Motivationen manchmal dahinter stecken. Weißt du, also wenn etwas gemacht wird. Das hast du ja vorhin genannt, Basti, es gibt halt so sexuelle Motivation oder halt einfach auch, was ich so krass fand bei Ted Bundy zum Beispiel, das, wo man ihn halt immer gefragt hat, auch bei der Vernehmung, so, warum hast du es gemacht, warum hast du es gemacht? Und als man dann in der dritten Person über diesen Täter gesprochen hat, dann hat er auf einmal erzählt. Und dann siehst du auch, was bei manchen sind ja dann so, so viele pathologische Missverhältnisse, sage ich jetzt einfach, die sind einfach krank, Alter. Da gibt's halt viele Psychosen oder narzisstische Züge etc. Gab's da einen Fall, wo du gesagt hast, das fandest du richtig hart? Also da wärst du nie drauf gekommen, dass es oder so, wo es eine extreme Kehrtwende gab, wo man das nicht erwartet hätte?
Also zum einen, gerade noch zu dem, was du gesagt hast, Ötze, da ist sehr, sehr viel Wahrheit drin. Ich habe neulich einen ehemaligen Intensivtäter interviewt, der jetzt halt mittlerweile als Sozialarbeiter arbeitet, nachdem er im Knast war und Jugendlichen sagt, ne, mach das mal nicht so wie ich. Und der sagte auch, der ist immer gemobbt worden als Kind, Einwandererkind, war nicht richtig deutsch, war aber auch nicht richtig in seinem Heimatland heimisch und ist gemobbt worden in der Schule. Und dann hat er irgendwie nach langer Zeit Mobbing einfach mal denen auf die Fresse gehauen. Und er hat gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich sowas wie Respekt erfahren. Und natürlich merkst du dir dann, Gewalt hilft. Gewalt hilft, Probleme zu lösen. Und er hat auch dann später Überfälle mit Messern, hat Leute bedroht, hat Leute verletzt, hat auch einmal fast eine Person getötet. Und ich habe ihn gefragt, ist aber, was hast du denn den anderen Leuten gegenüber empfunden? Du musst doch wissen, dass du den Leuten Schmerzen zufügst. Und er hat gesagt, naja, ich hatte ja nicht mal Respekt vor mir selber. Ich habe mich nicht selber geliebt. Wow. Ich habe keinen Respekt vor mir selbst gehabt. Wie soll ich Respekt vor einem anderen Menschen haben? Und das hat mich so zum Nachdenken irgendwie gebracht. Das fand ich so krass. Deswegen glaube ich, dass da ganz viel dran ist an dem, was du gerade gesagt hast. Und was den Fall angeht, wo es wirklich dark war, Horrorhaus von Höxter ist ja auch einer der bekanntesten deutschen Kriminalfälle. Angelika und Wilfried, die in ihrem gammeligen Haus bei Höxter Frauen gefangen gehalten haben, monatelang, die gefoltert haben. Zwei von den Frauen sind zu Tode gekommen, mindestens zwei, muss man sagen. Oh, shit, und da war es halt so, dass man auf den ersten Blick gedacht hat, okay, das ist so gewalttätig, was sie den Frauen angetan haben, das muss der Mann gewesen sein. Und seine Frau, seine Ex-Frau war das ja, die ihm da geholfen hat. Da war man am Anfang der Meinung, okay, der Mann ist so gewalttätig, der hat seine Ex-Frau sozusagen dazu gezwungen, ihm zu helfen. Und im Prozess hat sich dann rausgestellt, das war auch für mich ganz spannend, dass er eigentlich sehr unintelligent ist, also auch IQ von um die 60. Mhm. Und sie ist hochgradig intelligent und sie ist aber komplett kalt gewesen, also gar nicht zu wirklich menschlichen Gefühlen fähig. Also ihr wurde mal, ich glaube, von der Gutachterin gesagt, sie hätte auch gut in einem KZ arbeiten können und da war sie stolz drauf. Das war für sie ein Kompliment, sowas zu hören.
Ach du Scheiße.
Und da hat sich im Prozess wirklich rausgestellt, da hat sich eigentlich die ganze Meinung auch gedreht, dass sie die ganze Zeit die Fäden in der Hand hatte und er das Werkzeug war. Er war natürlich gewalttätig und er war auch sadistisch veranlagt, ganz klar. Aber die beiden hätten niemals das machen können, was sie gemacht haben, wenn die nicht zueinander gefunden hätten. Weil die ganze Logistik, das Ranschaffen der Frauen, das Antworten auf Kontaktanzeigen, die Frauen nach Hause einladen, das lief alles über sie. Und das war wirklich Wahnsinn, dass zwei Menschen zusammen so eine ganz schlimme, ungesunde Mischung am Ende des Tages ergeben.
Das gibt es ja in der Geschichte manchmal, dass es so Ehepaare gibt. In England gab es ja auch den Fall, fällt mir leider nicht mehr ein, in den 60er Jahren, auch ein Ehepaar, das mehrere junge Mädchen ermordet hat, wo auch lange immer gedacht wurde, die Frau wäre mitgeschleppt worden, die wäre von ihrem gewalttätigen Mann dazu gezwungen worden. Und erst während der Ermittlungen wurde dann klar, nein, das war, die haben ineinander gegriffen in ihrem Menschenhass und die haben sich darin vereint. Mhm. Du hattest einen Fall von einem Betrüger, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, ist ein paar Monate her, dass ich es gehört habe, ein relativ cleverer Betrüger, der einen anderen hat ermorden lassen, einen Mitwisser, und jemand anderen vorgeschickt hat, so gesehen. Und der Vorgeschickte, das ist oft der Fall, dass die Person, die dann als Sündenlamm genommen wird, minder bemittelt oder weniger intelligent ist. Und in dem Fall war das auch so. Und der hat es auch immer wieder geschafft, sich den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Und der ist auch bis heute nicht reuig, sondern behauptet, bis heute hätte damit nichts zu tun. Ja. Und er wäre das finde ich, das fand ich auch in der Arbeit damals im Gefängnis immer schwierig, wenn du mit Leuten zusammensitzt, wo es eindeutig ist, also die wirklich mit der Axt in der Brust des anderen gefunden wurden, also wo es keine Diskussion darum um Schuld gibt, wo es keine Diskussion um die Tat gibt, die trotzdem leugnen. Und das ist ja das Recht, jeder darf leugnen, was er möchte, aber natürlich gibt es dann auch keinen Prozess der Aufarbeitung, wenn jemand nicht bereit ist, sich mit seiner Tat auseinanderzusetzen, gar nicht. Ich hatte einen Missbraucher, der seine eigene Tochter missbraucht hat, und dann kommt die Ehefrau dazu. Das Kind war 9 Jahre alt und man, dann war die Ehefrau auch da. Die Tochter war mittlerweile in der Pflegefamilie und dann sagt der Vater, ja, die hat mich ja heiß gemacht. Und ich denke so, jetzt wird die Mutter doch ausrasten. Und dann sagt die Mutter, das stimmt, die war eine kleine Schlampe.
Boah.
Und du sitzt da in dem Raum und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich wusste nicht mehr, also ich habe so eine Abscheu gegenüber diesen beiden Menschen empfunden, wo ich wirklich gedacht habe, für euch ist Gefängnis fast so gut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber die waren in sich so gestörte Menschen, so kranke Menschen,
ja,
dass es erschreckend ist, dass solche, also ne, es gibt, also Jugendämter etc. können bei solchen Leuten kaum was aus, weil ähnlich wie bei der Mutter, von der wir vorhin sprachen, mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, sind das so Leute, die es nach außen halt maskieren, ne, wo du es nicht merkst am Anfang.
Voll.
Und das war eine der bedrückendsten Situationen, die ich da in meiner Arbeit erlebt habe, wo ich wirklich dachte, so, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
Ja, guck, aber...
Schlimm.
Boah, Alter, ich muss erstmal durchatmen, ganz kurz. Also, ja, das meine ich halt, Alter. Also, wir reden jetzt drüber und, ich könnte gerade weinen. Also, nee, weil mich das einfach so kaputt macht.
Es beginnt halt immer bei Empathielosigkeit. Ne? Ja. Es beginnt immer bei kein Mitgefühl haben. So, wenn du Mitgefühl hast, kannst du viele Dinge nicht tun.
Ja, ich bin einfach manchmal sprachlos. Wiederum muss man halt auch die Seite sehen, die ermittelt.
Ja.
Weißt du, also wir reden jetzt drüber, also guck mal, ich krieg gerade echt gerne, mir wird gerade echt schlecht so. Wir reden drüber und also ich kann gerade nicht mehr reden, es tut mir so leid. Nein, wir reden drüber und es nehme ich einfach so mit, was gerade gesagt wurde, was Basti gerade gesagt hat, auch so. Und ich denke mir so, Alter, wenn du Polizist bist, wenn du Staatsanwalt bist, wenn du Richterin bist, wenn du da sitzt, wenn du dir den Scheiß anhören musst, wenn du dir das angucken musst, diese Beweise, irgendwas, was du findest. Digga, was macht es mit dir? Also was macht es mit deiner Psyche?
Ich könnte den Job nie machen, aus genau dem Grund. Also so als Journalist bist du ja immer noch so ein bisschen an der Seitenlinie und guckst dir das an und bewertest es auch vielleicht. Aber wenn du an erster Front bist, wenn du die, wie du gerade schon gesagt hast, also wenn du die Beweise einsammelst, wenn du die Videos sichten musst, das ist ja das Schlimmste von der ganzen Welt. Also da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Und ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie wir aus diesem Tal wieder rauskommen, damit das nicht die darkste B&B-Folge aller Zeiten
wird. Nein, überhaupt nein. Also ich, ich sag's mal so, also wiederum ist es halt auch mal wichtig, über so etwas zu reden, weißt du? Also ich glaube, wir leben in einer ganz tollen Welt, aber um uns herum passieren halt auch sehr schreckliche Dinge. Also Und manchmal muss man halt gerade dankbar sein einfach, dass man nicht betroffen ist, aber halt auch den Betroffenen, weißt du, es gibt ja so viele Verbände, wo du jetzt auch gesagt hast, wie der Weiße Ring, die solchen Menschen helfen und vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob es nicht eine Option wäre, solche Verbände zu unterstützen, die so viel Arbeit leisten, die mit so viel... Ja. Digga, ich bin nicht betroffen und mich macht es gerade fertig. Was machen Menschen, die betroffen sind? Wie fühlen die sich? Und gerade so wie du sagst, was passiert denn, nachdem alles vorbei ist? Wie fühlen die sich? Was machen die? Wer begleitet die? Psychologische Aufarbeitung, Hilfe, Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Also
das sind auf jeden Fall alles Felder, die heute noch super schwierig sind. Also klar gibt es psychologische Unterstützung für Opfer und so, aber Das, was Leute erlitten haben, das ist unglaublich schwer aufzuarbeiten. Und das Gleiche gilt aber auch, ich war im Knast ja, um Straftäter zu therapieren. Und ganz oft hattest du den Fall, dass du da saßt und dachtest, was machen wir denn hier? Die betreffende Person sollte, wenn es nach mir ginge, nie wieder freikommen. Aber mehr als ein Gutachten schreiben, in dem steht, man empfiehlt das nicht, dass die Person wieder freikommt. Wenn ein Urteil gefällt ist zum Beispiel, dann kommt jemand wieder frei.
Ja.
Und das waren teilweise, wir haben Leute wieder rauslassen müssen, schon vor der Zeit, wo ich dort war, wo alle Beteiligten wussten, es ist keine gute Idee, wenn diese Person wieder rausgeht. Und trotzdem, das Urteil ist das Urteil und dem ist Folge zu leisten. Wir hatten einen Straftäter, der hat vorher gesagt, er wird sofort wieder eine Straftat begehen. Er wird auf keinen Fall will er wieder in Freiheit. Er möchte gerne wieder im Knast sein. Und er hatte, glaube ich, 10 oder 12 Jahre bekommen ohne Sicherheitsverwahrung. 15 Jahre mit Sicherheitsverwahrung ist das Krasseste, was es in Deutschland gibt. Und dann ist er rausgegangen, ist vor das Gebäude gegangen, zur nächsten Bushaltestelle und hat jemanden überfallen und ihm Gewalt angetan. Und ist 2 Tage später wieder im Gefängnis gewesen. Es war also mit Ansage. Aber du konntest, das ist halt auch das Problem an einer an Strukturen, wo Urteile gesprochen werden und so. Es ist ja gut, dass wir einen Rechtsstaat haben, in dem ein Richter ein Urteil spricht etc. Aber ab einem bestimmten Punkt sind Dinge zum Beispiel nicht mehr zu korrigieren. Du kannst als Gutachter, als psychologischer Gutachter nur empfehlen, dass jemand zum Beispiel weiter in einem Gefängnis bleiben sollte oder so. Aber wenn das Gericht dem nicht Folge leistet, dann lässt du im Zweifelsfall jemanden wieder auf die Gesellschaft los, der gefährlich ist. Und das ist ja eine Diskussion, die ganz oft gemacht wird, zum Beispiel bei pädophilen Straftätern. Wie kann denn jemand, der das und das getan hat, überhaupt jemals wieder dort arbeiten oder überhaupt jemals wieder in Freiheit leben? Und das sind super, super schwierige Themen. Und ich glaube, dass dir das jetzt so nahe geht, auch weil du Kinder hast, das ist nur menschlich. Aber das ist ja auch ein Stück weit, also ich meine hier, arbeitet ja bei Verbrechen von nebenan die Fälle recht nüchtern auf oft, ne?
Ja.
Also ähnlich wie ein Tatsachenbericht, ohne viel Emotion reinzubringen. Und diese Nüchternheit führt wiederum für mich als Zuhörer eher zur Emotion, dass ich damit connecten kann.
Ja, ich glaube, das ist aber auch...
Du urteilst ja auch relativ wenig da drin.
Ja, genau, weil ich finde, das steht mir nicht unbedingt immer zu. Und als Journalist zumindest habe ich das mal so gelernt. Weißt du, wenn in der Tagesschau Meldungen über die Ukraine verlesen werden, dann fängt der Nachrichtensprecher auch nicht an zu heulen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Journalist, da die Emotionen rauszulassen. Aber du ganz trennen kannst es natürlich nicht. Und natürlich geht mir das nah. Aber ich finde, man muss sich das auch bei diesem True-Crime-Hype, der ja entstanden ist, immer wieder in den Kopf rufen. Da geht es wirklich um Menschen. Das sind nicht irgendwelche Geschichten, die wir erzählen, sondern da geht es um echte Menschen und da geht es auch darum, Respekt vor diesen Menschen zu haben, gerade vor den Opfern. Und manchmal kriege ich so Nachrichten wie, die Folge, da hättest du noch mehr detailliert erzählen können, wie der die ermordet hat und noch ein blutiger, wo ich so denke, okay, das ist falsch, so, weißt du? Weil wenn ich zum Beispiel in einer Folge, gerade so Kindesmissbrauch ist so ein Thema, was vielen Leuten sehr nahe geht, gerade Menschen, die Kinder haben, da muss ich nicht in die Details gehen und erklären, was da passiert ist. Da reicht es zu sagen, er hat das Kind missbraucht und damit ist alles gesagt. Weil alles andere ist Voyeurismus, finde ich so, ne?
Absolut. Und das ist ein wichtiger Punkt auch, den du genannt hast, weil es ist ein Mensch. Und du hörst vielleicht diesen Podcast, aber vielleicht hört der Cousin, die Cousine, die Nachbarin, die Freundin, die Mutter, hört das vielleicht auch.
Ja.
Und die will das nicht. Genau. Vielleicht hört die das, um nochmal um das nochmal zu verarbeiten oder vielleicht auch gerade deine Art und Weise, wie du damit umgehst, als Stütze zu nehmen und auch selber ein bisschen Distanz zu schaffen, um sich selbst eine Möglichkeit geben, dass der Körper oder die Psyche heilt einfach davon. Deswegen muss man wirklich da sehr, 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 sehr viel Respekt haben. Also,
aber das Problem an vielen True Crime, also ich gucke wahnsinnig gern, genau wie Ötze, natürlich Medical Detectives, aber auch, gibt's ja mittlerweile sind ja auch die anderen Portale wie Netflix, Amazon etc. überschwemmt von True Crime-Dokus, die ich wirklich leidenschaftlich gerne gucke. Und oft sitzt du da und denkst so, das ist halt nicht der Tatort, das ist halt nicht, also Tatort ist jetzt ein banales Beispiel, aber das ist jetzt nicht Schweigen der Lämmer, das ist keine fiktive Geschichte, sondern das sind wirkliche Schicksale von wirklichen Menschen, die dann aber wiederum zu Unterhaltung umgeformt werden. Weil wenn man ehrlich ist, ist das, was bei Netflix läuft, nichts anderes als klassische Unterhaltung. Du guckst das und, wie Ötzi schon sagte, pennst vielleicht dabei ein.
Ja, aber ich glaube, Basti, es ist auch Neugier. Es ist, ich glaube eher, dass es, ich gebe, natürlich ist es, also Unterhaltung formt es in so einen positiven Rahmen, aber ist es ja nicht. Es ist ja etwas Schreckliches, was passiert ist, aber es ist erstens die Neugier, aber mir gibt zum Beispiel Medical Detectives, auch wenn es alte Folgen sind, die ich angucke, gibt mir aber auch eine Form der Sicherheit, dass wenn Ungerechtigkeit geschieht auf dieser Welt, dass es so viele engagierte Menschen gibt, die das halt auflösen und den Verbrecher, der dafür verantwortlich ist, hinter Gitter bringen. Irgendwie ist es auch so, diese Geschichte, dass man sich denkt, dieser Schweinehund einfach, ja, kriegt man den? Haben die den bekommen? Wie sind die drauf gekommen? Weißt du, das ist das, was mich so fasziniert. Mir, es ist die Neugierde auch so. Warum ist das passiert? Warum, ja. Was hat er denn gemacht? Oder was hat ihn dazu veranlasst? Auf psychologischer Ebene, auf kriminalistischer, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, Ebene. Und natürlich dann halt auch die Aufklärung. Finde ich mega spannend. Und interessant und natürlich auch die Arbeit, die die Polizisten der ganze Apparat, ob es jetzt Exekutive ist oder Judikative, wie viel Arbeit dahinter steckt. Weil oft denkt man sich so, ja, warum machen die denn nichts? Warum sind die denn jetzt noch nicht drauf gekommen? Aber bis man von einer Zeugenaussage, und manchmal heißt es ja immer so, ja, haben Sie irgendwelche Indizien, die uns weiterbringen oder Beweise, rufen Sie uns an. Jetzt muss ich mir vorstellen, Alter, es gibt eine Kommission, da sitzen 8 Kriminalbeamte, wenn es jetzt etwas ist, was mehr Aufwand, und jetzt kriegen die 200 Anrufe. Dann müssen die rausfahren, die Leute vernehmen, dann müssen die kommen.
Das ist alles sehr mühsam.
Ja, das ist sehr mühsam. Und dann halt dem Ganzen auch nachgehen. Und du kannst ja nicht sagen, ja, das war der Nachbar. Ja, jetzt kommen Sie mal mit, jetzt verhaften wir Sie. Da musst du das erstmal, weißt du, also es ist so viel Arbeit. Das ist.
Gibt es.
Entschuldigung.
Das wollte ich noch. Alles gut, nein, ich habe ja reingequatscht. Gibt es noch einen weil du hast ja, das Format heißt Verbrechen von nebenan. Das heißt, du erzählst ja eigentlich nur Fälle aus Deutschland, ne, aus dem Umfeld, so, ne? Gibt es einen internationalen Fall, wo du sagst, den würde ich gerne nochmal aufarbeiten im Rahmen? Also es gibt ja die ganz großen Bekannten, ne, was Ötze eben schon sagte, Ted Bundy, John Wayne Gacy oder so. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da hätte ich Bock drauf, mich nochmal reinzuknien, mich damit zu beschäftigen?
Naja, also dieser Fall Madeleine McCann ist natürlich ein Fall, der einen irgendwie schon mitnimmt, ne, dieses junge Mädchen, was da verschwunden ist aus dieser Ferienanlage in Portugal. Auf der anderen Seite ist der jetzt auch schon 35 Milliarden Mal irgendwie aufgearbeitet worden. Das finde ich ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Es gibt, ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, es wäre doch Madeleine McCann. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich machen würde, weil er schon so oft aufgearbeitet wurde. Aber das ist schon der Fall, der mich, wenn ich drüber nachdenke, am meisten beschäftigen würde. Mhm.
Man weiß bis heute nicht, was mit diesem Mädchen passiert ist. Genau. Aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwunden ins absolute Nichts, nachdem die Eltern mit Freunden essen waren. Und am Anfang wurden die Eltern lange Zeit verdächtigt. Ich glaube, bis heute gibt es Kriminalbeamte, die Eltern irgendwie für mögliche Schuldige halten, weil viele der Geschichten, also ich habe auch eine Doku drüber gesehen und mal im Stern Crime drüber gelesen, die Eltern haben den Kindern zum Beispiel leichte Beruhigungsmittel gegeben, weil sie halt zum Essen gegangen sind.
Ja.
Und die waren beide Ärzte, sie sind relativ weit weg zum Essen gegangen, also jetzt nicht ein Zimmer weiter, sondern 2-3 Straßen weiter. Und das Kind war, ich weiß nicht mehr, wie alt Maddie war, 3 Jahre alt.
4
Jahre
alt. Das ist nicht dein 4. Ernst mit den Beruhigungsmitteln, Alter.
Ja.
Ja, doch.
Deswegen gibt es ja dieses Gerücht, dass eventuell die Eltern in der Dosierung der Beruhigungsmittel sich vertan haben und das Mädchen halt daran gestorben ist und dass die halt versucht haben, die verschwinden zu lassen, um Spuren von sich selber irgendwie abzulenken. Was theoretisch sein kann, aber stellt euch mal vor, es wäre nicht so. Ja, und die haben ihre Tochter verloren und die ganze Welt denkt, du hast dein Kind umgebracht. Zusätzlich zu der Belastung, dass dein Kind weg ist und du weißt nicht, was mit dem passiert ist. Und das ist halt echt hardcore. Also ganz, ganz schlimm.
Also für mich einer der interessantesten Filme jetzt auch auf dieser Ebene, wo ich selber auch mal in einem Theaterstück mitgespielt habe, war einfach Die Zwölf Geschworenen. Wo du halt einen Jungen hast, also sein Vater wurde ermordet, Zeugenaussagen, alles spricht für ihn. Eine Frau behauptet, die Nachbarin behauptet, sie hat durch einen vorbeifahrenden Zug gesehen, wie der Junge auf ihn eingestochen hat. Die Geschworenen gehen ins Geschworenenzimmer und es ist heiß und die wollen jetzt entscheiden. Und dann gibt's halt eine Person, die dann sagt, ey Leute, nicht schuldig, lass doch nochmal drüber reden. Mhm. Also vielleicht ist es doch nicht so einfach. Lass einfach nochmal drüber reden. Und die denken sich alle so, hey Leute, scheiß drauf, ist doch so heiß. Der eine will zum Football-Match, der eine hat drei Tankstellen, die er noch seine Mitarbeiter klären muss. Und da siehst du auch mal, wie einfach es ist, auch jemanden schuldig zu sprechen.
Klar.
Aber wie schwer es auch ist, jemanden nochmal eine Chance zu geben und nochmal alles durchzubesprechen, bevor man ein Urteil fällt. Weil Urteile sind sehr schnell gefallen. Und ich finde auch, wir leben in der heutigen Zeit leben wir in einer Gesellschaft, wo auch sehr schnell jeder eine Meinung hat, wo sehr schnell jeder urteilt, wo so sehr schnell man jemanden finden will, der für etwas verantwortlich ist. Aber manchmal ist es nicht so einfach, wie man denkt.
Genau. Ja, ist ja ganz oft so, bei ganz vielen Sachen, ja.
Also ich fand ja auch zum Beispiel bei NSU, bei den NSU-Morden hieß es ja am Anfang, hey, Dönermorde. Die sind alles so Mafia. Das waren Mafia-Leute. Ach, es ging um Dönerläden, wahrscheinlich jemand, der auch einen Dönerladen hat, etc. Bis dann nach Jahren rauskam, dass es halt ein rechtsradikaler Ring war, der das begangen hat. Weißt du, also.
Ja, weil die Türken untereinander, die stechen sich gerne mal ab, so, ne? Das, genau. Da passiert doch mal, die werfen sich eine Bombe in den Laden und so. Ganz, ganz schlimm. Aber das gibt's auch immer noch. Also ich habe einen Kollegen, dessen Name ich jetzt natürlich nicht nenne, der mal, wir haben ja bei uns das große Fleischunternehmen Tönnies und dementsprechend auch viele Unterkünfte, wo unter furchtbaren Bedingungen Rumänen und Polen und Bulgaren leben. Und da kommt's immer wieder natürlich alkoholbedingt und auch aufgrund der beengten Wohnverhältnisse zu solchen Sachen wie Messerstechereien. Und ein Kollege von mir, älteres Semester, sagte dann irgendwie mal ernsthaft, naja, beim Osteuropäer ist halt das Messer schnell an der Hand. Wo ich gedacht habe, so, ist das jetzt dein fucking Ernst, dass du das gerade gesagt hast? Wow. Und wahrscheinlich meinte der das gar nicht böse, aber in seiner Realität war das so. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wir sind immer sehr schnell im Urteilen und sagen, ja, das ist halt so. Und der ist so und so oder die sind so und so. Und das ist ja ganz, ganz schlimm. Da muss man sich immer versuchen, von fern zu halten.
Ja. Ja.
Naja, es ist ja bewiesen, dass das, also dass besonders bei so geschworenen Prozessen und so, was wir in Deutschland ja zum Glück nicht haben, die Anwälte im Vorhinein, die Anwaltsteams sogar versuchen, die Geschworenen, die Jury zusammenzustellen, je nach ethnischer Gruppe etc., weil man zum Beispiel davon ausgeht, dass ein dunkelhäutiger Straftäter von einer dunkelhäutigen Jury weniger wahrscheinlich als schuldig verurteilt wird. Und dass es gibt so viele kleine Dinge, die zu einer Verurteilung oder einer Nichtverurteilung führen können, dass du denkst, Wahnsinn. Also ich meine, es gibt ja jetzt gerade mal fernab von diesen ganzen Morden und Sexualstraftaten, es gibt ja gerade den Fall Johnny Depp gegen Amber Heard.
Ja.
Und dieser Fall ist ja im Moment, denke ich, der größte Gerichtsfall des Planeten. Eine Schlammschlacht vor dem Herrn. Johnny Depp verklagt Amber Heard um 50 oder 100 Millionen Euro wegen Rufschädigung und wegen falschen Anschuldigungen. Und die Internethaltung zu diesem Fall ist sehr eindeutig. 99,9% lieben Johnny Depp und verachten Amber Heard. Und wenn man sich dort mit beschäftigt, kann man auch wirklich zu dem Eindruck kommen, dass diese Frau ihre Vorwürfe zu Unrecht erhoben hat. Mhm. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich bin kein Richter und ich habe auch nur darüber gelesen. Und vieles deutet darauf hin, dass er wirklich unschuldig ist. Sie hat ihm ja vorgeschlagen, dass er sie verprügelt hat und missbraucht und sowas. Und es sieht so aus, als wenn es eher andersrum gewesen wäre. Aber trotzdem ist dieses öffentliche, einen Prozess in der Öffentlichkeit führen, was wir ja in Deutschland zum Beispiel gar nicht haben. Ne? Das findet ja, es gibt ja kein Publikum bei Prozessen. Das ist schon ein krasser Schritt, der natürlich bei dieser Johnny Depp, Amber Heard Sache ist die öffentliche Meinung so prägend für das, was dort abläuft, dass man von einem fairen Prozess eigentlich nicht mehr sprechen kann.
Ja. Also ja, da muss man ganz klar sagen, Gott sei Dank haben wir, klar passieren schlimme Dinge, klar gibt es auch in unserem Rechtssystem noch ein paar Ecken und Kanten, wo man sich denkt, okay, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und auch die Vorgehensweise ist vielleicht jetzt nicht die beste manchmal, aber trotzdem können wir von Glück sagen, dass wir halt in Deutschland leben.
Total. Also
rein gesellschaftlich, auch juristisch, was in anderen Ländern manchmal passiert, wie schnell du dahinter Gittern bist oder vorverurteilt bist.
Oder tot.
Ja, oder tot bist einfach. Ja.
Oder tot, ja. Kurze Frage, pro oder contra Todesstrafe?
Ja gut, das ist eine einfache Frage. Also ich bin ganz, ganz froh, dass ich in Deutschland lebe und dass es die Todesstrafe hier nicht gibt, wie in vielen anderen zivilisierten Ländern der Welt. Hot Topic.
Ich muss ehrlich sagen, ich war früher, fand ich, bei manchen Straftaten habe ich mir gedacht, wäre eine Todesstrafe angebracht. Aber je älter ich werde, desto mehr bin ich von diesem Gedanken einfach weggekommen, weil ich mir gedacht habe, das wäre zu einfach für diese Person.
Ja.
Also, weil genau ich mir denke, nein, du hast das gemacht, dann musst du auch diese Strafe durchstehen. Ja.
Ja.
Und sitzt jetzt jahrzehntelang hinter Gittern und da gehörst du auch hin. Deswegen.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, kontra Todesstrafe auch dahingehend, dass es eine Strafe ist, die nun mal nicht mehr rückgängig machbar ist. Und dass es ja immer wieder Fälle gibt, besonders in den USA, wo ja die immer noch häufig verhängt wird, wo nach dem Tod des Betreffenden auf einmal festgestellt wird, durch genetische Beweise, durch Fingerabdrücke, er war es gar nicht.
Ja.
Und bei einer Gefängnisstrafe, so schrecklich das auch ist, wenn jemand nach 40 Jahren freikommt, in eine völlig fremde Welt, dann kommt er zumindest noch frei in seinem Leben. Ja. Und bei der Todesstrafe ist immer der absolute, da ist die Nulllinie.
Klar, ne? Natürlich.
Und das ist, finde ich, auch eins der großen Probleme. Ich muss sagen, ich bin auch dagegen. Trotzdem gab es in der Zeit, in der ich diesen Job gemacht habe und den Menschen, die ich da getroffen habe, Momente, wo ich gedacht habe, mit Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, ist es jemand, der wirklich unter uns sein sollte, ob jetzt eingesperrt oder nicht eingesperrt. So hart diese Aussage klingt, aber ich habe da nur mal Sachen gesehen und gehört, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, was man tun könnte, um dieser Person ein normales Leben zu ermöglichen, und ich glaube auch nicht, dass er jemals was beitragen wird. Trotzdem ist natürlich, darf ein Staat nicht über Leben und Tod entscheiden. Deswegen bin ich auch kontra. Aber ich bin da nicht so eindeutig, wie Philipp es ist.
Ja, ich möchte also da die große amerikanische Philosophin Britney Spears zitieren. Ich bin für die Todesstrafe. Wer schreckliche Dinge getan hat, muss diese Strafe bekommen. So lernt er seine Lektion für das nächste Mal. Zitat Ende.
Wow. Okay. Britney. Ja. Ja gut, ne? sie durfte ja auch lange keinen Mietvertrag unterschreiben, wie wir wissen. Also
aus Gründen,
vielleicht gab es dafür Gründe. Kann es ein schöneres Fazit für die heutige Folge Bratwurst und Baklava geben als Todesstrafe, immerhin mal lernen, was fürs nächste Mal. Ein schöner Hinweis für alle Buddhisten und die, die an Wiedergeburt glauben. Philipp Fleiter, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du heute unser Gast warst. Es war uns eine große Ehre. Wir empfehlen Verbrechen von nebenan jeden, der uns jetzt hört.
Und
ist wirklich ein toller Podcast, lohnt sich anzuhören.
Und natürlich auch seine Live-Tour. Also Philipp ist ja auch live unterwegs. Falls ihr deine Homepage ist, Philipp, kannst du die nochmal kurz durchsagen?
Einfach bei Instagram Verbrechen von nebenan oder Facebook, da findet ihr alles, was ihr sucht. Und tatsächlich, ich glaube, die Live-Tour ist dann doch nochmal ein bisschen lustiger, als man bei dem Thema denken würde. Jetzt habe ich ein
Team. Jetzt lustiger als die heutige Folge Bratwurst. Ja.
Das habe ich nicht gesagt, das hast du jetzt gesagt. Nee, aber mir geht's halt auch darum, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wenn du so ein Thema auf die Bühne bringst, dass eben nicht alle Leute danach nach Hause gehen, sich in die Wanne legen und 3 Stunden Céline Dion hören in Dauerschleife, weil das Leben so ein schlimmer Ort ist. Ich will, dass wir alle irgendwie einen schönen Abend haben und meistens gelingt's mir auch ganz gut. Deswegen kommt gerne vorbei, ich freue mich.
Danke dir für diesen tollen Podcast, mein Freund, und wir wünschen dir von Herzen alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einer Schlägerei wieder. Peace.
Ja, entweder bei einer Schlägerei oder auch immer gerne genommen vorne beim Savoy. Da trifft man ja auch
oder
immer
so Leute, ne? Genau.
Auch schön. Auf bald, Philipp, und vielen, vielen Dank.
Mach's bis gut, dahin. Lieber. Danke.
Bye, bye.
Ciao.
Ciao.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.